einen um der Liebe willen! Ich...« Ihre Stimme kam kaum über ein Flüstern hinaus. »Was geschah ihr hier?« »Ich verstehe nicht«, sagte sie etwas lauter. »Warum fiel es ihr so schwer, an diesem Ort zu sprechen? Helft mir! Zeigt es mir!«
»Ihr helfen?«
Die Stimmen verspotteten sie.
»Es ihr zeigen!«
Dann schimmerten Phantome im Dämmerlicht, indigofarbene Bilder. Viserys schrie, während ihm geschmolzenes Gold über die Wangen lief und seinen Mund füllte. Ein großer Lord mit kupferfarbener Haut und silbergoldenem Haar stand unter einem Banner mit einem feurigen Hengst. Im Hintergrund sah man eine brennende Stadt. Rubine spritzten wie Blutstropfen von der Brust eines sterbenden Prinzen. Er sank im Wasser auf die Knie und murmelte mit seinem letzten Atemzug den Namen einer Frau. »Mutter der Drachen! Mutter des Todes!« Ein blauäugiger König, der keinen Schatten warf, hob ein rotes Schwert, das wie der Sonnenuntergang glühte. Ein Stoffdrache schwankte auf Stangen über einer jubelnden Menge. Von einem rauchenden Turm warf sich eine steinerne Bestie in die Luft und Schattenfeuer. »Mutter der Drachen! Vernichterin der Lügen!« Ihr Silberne trabte durch Gras zu einem dunklen Bach und einem Meer von Sternen. Ein Leichnam stand am Bug eines Schiffes, die Augen leuchteten im toten Gesicht, die grauen Lippen waren zu einem traurigen Lächeln verzogen. Eine blaue Blume wuchs aus einem Spalt in einer Mauer aus Eis und erfüllte die Luft mit ihrem süßen Duft.
»Mutter der Drachen, Braut des Feuers!«
Rascher und rascher wechselten die Visionen, eine nach der anderen, bis die Luft selbst zum Leben zu erwachen schien. Knochenlose, entsetzliche Schatten wirbelten umher und tanzten in einem Zelt. Ein kleines Mädchen rannte barfuß auf ein großes Haus mit einer roten Tür zu. Mirimats Duur kreischte in den Flammen, ein Drache brach aus ihrer Stirn hervor. Hinter einem silbernen Pferd wurde die blutige, nackte Leiche eines Mannes über den Boden geschleift. Ein weißer Löwe lief durch übermannshohes Gras. Am Fuße der Mutter der Berge kroch eine Reihe nackter alter Weiber aus einem großen See und kniete zitternd mit gesenktem Kopf vor ihr nieder. 10.000 Sklaven reckten die blutbefleckten Hände in die Höhe, während sie auf ihrem Silbernen wie der Wind vorbeipreschte.
»Mutter!« riefen sie. »Mutter! Mutter!«
Sie streckten die Hände nach ihr aus, berührten sie, zerrten an ihrem Mantel, am Saum ihres Hemdes, ihrem Fuß, ihrem Bein, ihrer Brust. Sie begehrten sie, brauchten sie, und das Feuer und das Leben, und Dani keuchte und breitete die Arme aus und gab sich ihnen hin. Doch dann schlugen ihr schwarze Flügel um den Kopf, und ein Wutschrei gellte durch die indigoblaue Luft. Plötzlich waren die Visionen verschwunden, und Danis Keuchen verwandelte sich in Entsetzen. Die Unsterblichen standen blau und kalt um sie herum. Sie wisperten, während sie die Hände nach ihr ausstreckten, zogen und zerrten an ihren Kleidern, berührten sie mit ihren trockenen, kalten Händen, strichen ihr mit den Fingern durchs Haar. Alle Kraft hatte Danis Glieder verlassen. Sie konnte sich nicht bewegen. Sogar ihr Herz schlug nicht mehr. Sie spürte eine Hand auf ihrer nackten Brust, die ihre Brustwarze verdrehte. Zähne bissen in die weiche Haut an ihrem Hals. Ein Mund senkte sich leckend, beißend über ein Auge. Dann verwandelte sich das Indigoblau in Orange. Und das Wispern wurde zu Schreien. Ihr Herz schlug, klopfte. Die Hände und Münder waren nicht mehr da. Hitze umflutete ihren Körper und Dani blinzelte in das plötzliche Licht. Über ihr hockte der Drache mit ausgebreiteten Flügeln auf dem schrecklichen, dunklen Herz und zerfetzte das verrottete Fleisch, und wenn sein Kopf nach vorn fuhr, entströmte seinem offenen Maul helles, heißes Feuer. Sie konnte die Schreie der verbrennenden Unsterblichen hören, ihre hohen, papiernen Stimmen, die in lange schon toten Sprachen riefen. Ihr Fleisch war wie zerbröselndes Pergament, ihre Knochen wie trockenes Holz, das man in Talg getaucht hatte. Sie tanzten, während sie von den Flammen verschlungen wurden, sie drehten und wandten sich und taumelten und reckten die brennenden Hände in die Höhe, und ihre Finger loderten hell wie Fackeln. Dani sprang auf und drängte sich zwischen ihnen hindurch. Sie waren leicht wie Luft, bloße Hüllen, und sie fielen, wenn man sie nur berührte. Als sie die Tür erreichte, stand bereits der ganze Raum in Flammen. »Drogon«, rief sie, und durch das Feuer flog der Drache zu ihr. Draußen erstreckte sich ein langer, düsterer Gang, gewunden vor ihr, und wurde nur von dem flackernden, orangefarbenen Schein hinter ihr erhellt. Dani rannte, suchte nach einer Tür zur rechten oder zur linken, Hauptsache eine Tür. Doch da gab es nichts, nur gewundene Steinwände und einen Boden, der unter ihren Füßen zu schwanken schien, als wollte er sie zum Stolpern bringen. Doch sie hielt das Gleichgewicht und rannte schneller. Und dann war da plötzlich eine Tür vor ihr, eine Tür wie ein offener Mund. Als sie in die Sonne hinaustrat, strauchelte sie wegen des hellen Lichts. Pyat Pre schnatterte etwas in einer ihr unbekannten Sprache und hüpfte von einem Bein aufs andere. Als Dani sich umblickte, sah sie dünne Rauchfäden, die aus den Rissen in den uralten Steinmauern und den schwarzen Dachziegeln des Palastes des Staubs hervortraten. Pyat Pre heulte und fluchte, zog ein Messer und sprang auf sie zu, doch Drogon flog ihm ins Gesicht. Dann hörte sie das Knallen von Yogos Peitsche, und nie hatte etwas in ihren Ohren so süß geklungen. Das Messer wirbelte durch die Luft, und einen Moment später warf Rakaro Pyat zu Boden. Ser Jorah Mormont kniete neben Dani im kühlen grünen Gras und legte ihr den Arm um die Schultern.